Das Leben ist trostlos, oh Wein, vertreibe die Traurigkeit. Um diese Problemlage ging es in diesem Ausschnitt gerade aus der Hamlet-Oper von Ambroise Thomas. Gesungen hat es der Tenor Michael Spiers. Und diese Hamlet-Oper, die ist ein neues Juwel im Spielplan der Komischen Oper in Berlin. Das hat unser Musikkritiker Andreas Göbel hier auf RBB Kultur gesagt. Und er hat dabei besonders die Arbeit der Dirigentin Marie Jacquot gepriesen. Das Orchester ist unter ihrer Leitung über sich hinausgewachsen, sagt Andreas Göbel. Auch das ist ein Grund, Marie Jacquot mal kennenzulernen. Frau Jacquot, seien Sie willkommen hier auf RBB Kultur.
Ich freue mich.
Wir werden gleich über das Dirigieren reden, über Musik und Hamlet, aber zuerst will ich mal gern kurz mit Ihnen über Tennis reden, denn Sie wären fast Tennisprofi geworden, wenn Ihnen die Musik da nicht in die Quere gekommen wäre. Kommen Sie denn heute noch zum Tennisspielen?
Ich komme heute leider nicht zu Tennis. Ich habe wenig Zeit, ich bin viel unterwegs und ich leide zurzeit mit etwas Schulterschmerzen und muss jede störende Bewegung vermeiden. Grundsätzlich hätte ich wieder Interesse, Tennis zu spielen, aber da ich nicht regelmäßig spielen kann, tue ich es nicht, weil es für meinen Körper zu belastend ist.
Aber mit Schulterschmerzen dirigieren ist auch schwierig, oder?
Ja, ich musste tatsächlich eine kleine Pause machen und jetzt geht es wieder los am Sonntag.
Aha. Kurz mal beim Tennis geblieben. Sie haben ja unter anderem bei den French Open gespielt, also bei einem der renommiertesten Turniere. Sie hatten es weit gebracht im Tennis. Warum haben Sie sich dann gegen diesen tollen Sport entschieden?
Ja, also so weit war es nicht. Ich bin immer noch in einer Jung-Kategorie gewesen. Also man stellt sich vor, immer French Open, es ist das große Turnier. Ja, es ist schon ein großes Turnier, aber für eine sehr junge Kategorie. Ich war unterstützt von vielen Trainern und Sponsoren. Nun, irgendwann war diesen Sport kein Spiel mehr. Und wenn man keine große Liebe mehr hat oder Spontaneität an etwas hat, die man nicht mehr gern macht, dann zerfällt etwas innerlich und man wird dann nicht mehr so gut. Und ich glaube, diese Vorliebe zur Musik ist gleichzeitig so groß in mir gewachsen, dass diese Transition sich ganz natürlich gemacht hat.
Und haben Sie bis heute etwas von dieser Disziplinleistung, die Leistungssport ja immer auch ist, hilft Ihnen das irgendwas für die Musik oder etwas anderes, was Sie aus dem Tennis mitgenommen haben?
Selbstverständlich. Wir haben neulich einen Podcast mit Miriam Welte, einer Radbahnfahrerin, zusammen gemacht. Sie hat mit Musik angefangen und ich habe mit Sport angefangen. Unsere Laufbahnen haben sich so gekreuzt. Und die Similarität, die viele Ähnlichkeiten, was gibt in der Musik und im Sport, haben wir beschrieben. Zum Beispiel Disziplin oder Ziele setzen, die Vorbereitung, Mentalvorbereitung oder körperliche Vorbereitung. Musik, vor allem für einen Instrumentalist oder auch für einen Dirigent oder Dirigentin, ist nicht nur psychisch belastend, sondern auch körperlich belastend. Mhm. Und das kann man sehr mit einem Leistungssport vergleichen.
Auf der anderen Seite war ja auch die Musik schon früh da in Ihrem Leben. Sie haben Posaune spielen gelernt, mit 14 Jahren Ihren ersten Dirigierkurs belegt. Also die Neugier aufs Dirigieren, die war offensichtlich auch schon früh da bei Ihnen.
Ja, die war früh da, sagen wir, das Zusammenmusizieren war sehr früh da. Wie Sie erzählt haben, ich habe Posaune gespielt und im Blasorchester gespielt. Und dann bin ich zu Symphonisches Orchester gewechselt in eine kleine Musikschule. Und der Dirigent hat mich so begeistert, dass ich Posaunistin im Orchester werden wollte. Zufälligerweise hat er in diese kleine Schule Dirigierunterricht gegeben. Und ich habe ihn gefragt, ob ich da mitmachen könnte. Nicht, weil es ums Dirigieren ging, sondern weil es um diesen Mensch ging, der für mich eine Inspiration war. Und ich sage immer, wenn er Bäcker gewesen wäre, wäre ich Bäckerin geworden. Also es war wirklich eine inspirierende Treffen, die mich dann glücklicherweise zu Dirigieren gebracht hat.
Gab es irgendwann auch mal bei Ihnen so diese Wahrnehmung, das sind ja immer Männer, die da, also Sie sind jetzt 33, wir gucken also so ungefähr 20 Jahre zurück jetzt mit Ihnen, das sind ja fast immer Männer, die diesen Job machen, dirigieren. Mhm. Ist das überhaupt was für mich als Mädchen, als Frau? Gab es so eine Überlegung mal?
Nein, eben. Es gab bei mir seit Anfang an nie diese Gender-Überlegungen. Wie gesagt, ich habe Leistungssport-Tennis gemacht und dann Posaunen ausgewählt. Ich habe nur auf tiefen Instinkten gemacht, was ich einfach gemocht habe und geliebt habe, ohne mich viele Fragen gestellt zu haben. Mhm. Was mich wahrscheinlich so weit weggebracht hat Ich sehe auch meine Aktivitäten oder meine Berufe oder meine Vorliebe wenig in einem Genderkasten drinnen. Ich tue alles, was mir gefällt. Dadurch lasse ich auch viel weniger Raum für Probleme, die durch einen Gender kommen könnten.
Wobei ja, das Schöne ist ja, dass sich im Moment endlich etwas zu ändern scheint in dieser klassischen Musikwelt. Also Sie selbst werden ja in der kommenden Spielzeit erste Gastdirigentin der Wiener Symphoniker, die ja besonders als traditionell verschrien sind. Vielleicht stimmt das gar nicht, aber das ist jedenfalls der Ruf, der Ihnen vorauseilt. Und dann werden Sie ein Jahr später auch Chefdirigentin des Royal Danish Theatre in Kopenhagen. Dann haben wir hier in Berlin, Joanna Malwitz übernimmt ja hier bald im August die Leitung des Konzerthauses. Ariane Matiak und Oksana Liniv sind als junge Dirigentinnen gefragt. Wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Ändert sich da tatsächlich jetzt etwas, dass die jungen Dirigentinnen im Kommen sind?
Ja, selbstverständlich. Es ändert sich und es freut mich besonders, weil jede Berufe sind für mich nicht mit Gender verbunden, sondern mit Qualitäten. Und es ändert sich auch, weil wir viel präsenter medial sind. Es gibt auch viel mehr Videos von weiblicher Dirigentin auf Internet, auf Social Medias, auf YouTubes. Und die jungen Musikerinnen und Musiker haben die Opportunität, sich ein Beispiel zu nehmen, so eine Mentorfigur zu haben. Es gibt Leute, die sowas brauchen. Dadurch sind auch viel mehr Studentinnen in den Klassen, Dirigierklassen, was damals zu meiner Zeit, und es ist nicht so lange her, immer noch eine Ausnahme war.
Schauen wir auf Ihre Praxis. Am Sonntag werden Sie Ihre nächste Hamlet-Aufführung an der Komischen Oper dirigieren. Die Premiere war Mitte April. Kannten Sie die Oper eigentlich schon vorher? War das so eine Art vertrautes Terrain für Sie, dieser Hamlet?
Nein, ich kannte diese Oper nicht. Ich bin vertraut mit Gounod und Massenet, aber nicht mit Ambroise Thomas gewesen. Und es ist eine große Überraschung gewesen. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Zeit gebraucht, mich in seine Sprache hineinzufinden, die ganz, ganz eigen ist und anders als Massenet oder Gounod. Und ich bin sehr glücklich, das zusammen mit Nadia Loschki, die Regisseurin, gemacht zu haben, weil wir einen wunderschönen gemeinsamen Weg gefunden haben.
Wie würden Sie diesen Weg beschreiben? Was macht den aus?
Verständnis, gleiche Ebene, eine musikalische, tiefsinnige Wille, unter die Zeile zu schauen, tiefer in den Shakespeare-Text zu gehen, als von diesen beiden Franzosen Librettisten, die diese Oper auf Französisch geschrieben, umgesetzt haben. Wir wollten eben nicht diese vielleicht Einseitigkeit der Oper zeigen, sondern Vielseitigkeit des Textes. Und ich hoffe, es ist gelungen.
Also einmal ist das Schöne, dass Sie diese Oper an der Komischen Oper dirigieren. Sie werden aber Berlin noch näher rücken sozusagen und Ihren Einstand als Dirigentin an der Berliner Staatsoper geben im kommenden Jahr mit einer Oper von heute. Melancholie des Widerstands, komponiert von Marc-André d'Albavy. Der Text geht zurück auf einen Roman des ungarischen Schriftstellers László Krasznahorkai. Wie schauen Sie dieser Arbeit denn entgegen?
Ich freue mich riesig. Ich habe ganz zufällig gestern David Martin getroffen, der Regisseur für diese Produktion, und haben schon ausführlich darüber geredet, obwohl es eigentlich noch sehr in die Luft steht. Das Prozess startet jetzt gerade, was vielleicht etwas spät ist, aber der Marc-André d'Albavy ist eine erfahrene Komponistin, der sehr, sehr schnell und intensiv schreiben kann. Auch die Tiefsinnigkeit dieses Textes, der auch französisch übersetzt worden ist, und die Möglichkeiten, Technologie, die wir heutzutage haben, in Kombination von dieser Fantasie von David Martin, ich kann kaum erwarten. Also, es ist tatsächlich noch in einem Jahr, aber die Ideen und die Energie resoniert schon bei mir. Also, es fängt schon an, diese Neugier, diese Produktion. Und ich hoffe, dass wir diese Begeisterung auch auf der Bühne bringen können.
Wir werden Sie gleich hören hier auf RBB Kultur, wie Sie das Deutsche Symphonieorchester Berlin dirigieren. Denn Sie waren bei uns hier vor 1,5 Jahren bei einem unserer RBB Kultur Kinderkonzerte dabei, eben mit dem Deutschen Symphonieorchester. Da haben Sie Ausschnitte aus Prokofjews Cinderella zusammengestellt. Wir werden gleich den großen Walzer aus diesem Konzert hören. Wie erinnern Sie sich denn an dieses Konzert für Kinder?
Auch mit großer Begeisterung. Ich finde, es ist eine Notwendigkeit, dass wir mehr für Kinder machen. Und daher setze ich meine ganze Energie da drinnen und Freude. Und Ja, schöne Erinnerung.
Marie Jacquot, am Sonntag dirigiert sie die Hamlet-Oper von Ambroise Thomas in der Komischen Oper Berlin. Um 18 Uhr geht da der Vorhang auf. Und gleich hören wir sie mit Prokofjews großen Walzer, wie sie den in Schwung bringt. Frau Jacquot, haben Sie herzlichen Dank.
Vielen Dank.